Chile sollte freier, sicherer und gerechter werden. Die Kinder sollten eine bessere Zukunft haben. Der Sieg sollte der Arbeiterklasse gehören und dafür sollten die Menschen sich gemeinsam einsetzen. So wollte es Salvador Allende und so erklärte er es bei seinem Amtsantritt 1970. Mittlerweile sind neue Generationen nachgerückt, die während der Diktatur geboren wurden und zunächst einmal aufwuchsen, ohne zu wissen, wie es sich anfühlt, frei zu sein und in einer Demokratie zu leben. Javier Labra ist aus dieser nächsten Generation und für ihn war die Diktatur zunächst einmal nichts Ungewöhnliches, denn er kannte ja nichts anderes, bis 1989 der Wandel kam.
Javier Labra war 2 Jahre alt, als das Militär am 11. September 1973 den Regierungspalast La Moneda im chilenischen Santiago angriff. Die Bilder vom Militärputsch unter Führung von General Augusto Pinochet sah Javier allerdings erst als Teenager im Fernsehen. Bis er etwa 11 Jahre alt war, kam ihm das Leben in seiner Heimatstadt Viña del Mar ganz normal vor. Er wusste ja nicht, was eine Militärdiktatur ist und dass die Menschen Angst hatten.
Yo creo que antes los 80 la gente tenía tanto miedo.
Die Informationen über den Putsch wurden bis Anfang der 80er eher vermieden. Die ersten Fernsehbilder, an die ich mich erinnere, sind die von der Fußball-WM 78 in Argentinien. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich als Kind Angst hatte. Eigentlich fühlte ich mich gar nicht eingeschränkt. Aber meine ältere Schwester durfte zum Beispiel nicht rausgehen. Es herrschte Versammlungsverbot und Ausgangssperre ab 12 Uhr.
Wie ernst die Lage auch für seine Familie war, das erfuhr Javier erst viel später. Sein Vater war unter der Regierung Allende in der kommunistischen Partei aktiv und hatte eine Gruppe geleitet, die für die Verteilung der damals knappen Lebensmittel zuständig war. Nach dem Putsch kursierten überall Gerüchte, nach denen Oppositionsanhänger entführt, gefoltert oder erschossen wurden.
Anfangs hatte meine Mutter große Angst, dass die Putschisten meinen Vater abholen würden. Vielen Parteifreunden war das passiert und alle anderen gingen nachts mit Straßenkleidung ins Bett, um im Ernstfall schnell flüchten zu können. Auch er. Das muss eine sehr chaotische Zeit gewesen sein. Dann haben meine Eltern in der mexikanischen Botschaft Asyl beantragt. Aber weil meine Mutter Asthma hatte, wurde der Antrag abgelehnt.
Der Ernstfall trat nie ein. Die Familie konnte ihr normales Leben weiterführen. Aber niemand traute dem anderen über den Weg. Niemand sprach sich öffentlich gegen die Regierung aus. Selbst in Nachbarn und Freunden vermutete man Menschen, die Kritik an die falsche Stelle tragen konnten. In den Jahren 1982 und 83 verschlechterte sich die Lage vieler durch den wirtschaftlichen Einbruch im Land. Und plötzlich machten die Menschen ihrem Unmut Luft, wenn auch zunächst in den ärmeren Vierteln außerhalb der Stadtzentren.
In den Dörfern um die großen Städte kam es oft vor, dass nachts zum Beispiel eine Kette in die Stromleitungen geworfen wurde und es gab einen Kurzschluss. Dann war plötzlich alles dunkel und die Frauen holten Kochtöpfe und schlugen mit Messern darauf. Wir wohnten auf einem Hügel und hatten eine gute Sicht auf die Umgebung. Es war ein unheimliches Bild, brennende Reifen und die Polizei, die mit Blaulicht durch die Straßen fuhr. Am nächsten Morgen wurde im Fernsehen von den Unruhestiftern berichtet.
Und in den Städten organisierten sich langsam Studenten, Gewerkschaften und auch andere Gruppen. Das Militärregime behielt den harten Kurs bei. Aber mit der wirtschaftlichen Erholung begann ab 1984 eine vorsichtige Liberalisierung. Wenn Javiers Familie abends vor dem Fernseher saß, gab es Hintergrundinfos und politische Debatten. Immer mehr Menschen kamen aus dem Exil nach Chile zurück. 1988 sollte eine Volksabstimmung darüber entscheiden, ob Pinochet der einzige Kandidat bei den vorgesehenen Präsidentenwahlen von 1989 sein dürfe. Der 17-jährige Javier fuhr im Wahlkampf um die Volksabstimmung zu einer Kundgebung in die Hafenstadt Valparaíso. Veranstalter war das oppositionelle Parteibündnis Comando für das Nein.
Ich war 17 und wollte nach Valparaíso zu einer Wahlkampfveranstaltung. Wir wussten, dass da am meisten los sein würde, in der Arbeiter- und Hafenstadt. Meine Mutter wollte nicht, dass ich gehe, denn solange Pinochet nicht offiziell abgelöst wurde, rechneten alle damit, dass es wieder Gewalt geben könnte. Die Straßen waren voll und es waren die unterschiedlichsten Leute da, Arbeiter, Anzugträger und Putzfrauen. Und dann wurden die Lieder gesungen, die mein Vater immer zu Hause gehört hatte, von all den Gruppen, die ins Exil gegangen waren. Und da wusste ich, dass sich jetzt wirklich etwas ändern würde.
Und tatsächlich, im Oktober 1988 stimmten die Chilenen mehrheitlich für freie Wahlen. Pinochet wurde am 11. März 1990 von Patricio Aylwin als Präsident einer Mitte-Links-Regierung abgelöst. Auch hier war Javier dabei. Er und seine Generation erlebten nun zum ersten Mal die Arbeit eines Nationalkongresses. Nach seinem Studium ging er nach Madrid, wo er auch heute noch lebt. Hier trifft er immer mehr Spanier, die vor der spanischen Wirtschaftskrise heute nach Chile flüchten.
Wäre Chile sozialistisch geblieben, dann würde es heute wahrscheinlich mehr Kuba oder Venezuela ähneln. Und es ist schon unglaublich, dass das Regime freie Wahlen zugelassen hat und Chile heute wirtschaftlich so gut dasteht. Aber ob das alles den Preis von 5.000 Toten und unzähligen Verwundeten und Gefolterten wert ist?
Ja, und diese Frage spaltet bis heute die Chilenen. Ulrike Hansele war das über die jungen Menschen in Chile und wie sie die Zeit der Diktatur erlebt haben.